SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen.
Just a couple weeks back, met this guy who got hit by a bus when he turned 18.
Der Literaturherbst ist da, mit vielen neuen Büchern und dem Literaturnobelpreis für die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang. Wir haben ein paar Reaktionen darauf gesammelt. Die Buchmesse in Frankfurt beginnt nächste Woche. Wir blicken auf das Gastland Italien. Wie politisch ist die aktuelle italienische Literatur? Und ich stelle Ihnen den neuen Roman von Richard Powers vor, Das große Spiel. Es geht um die Zukunft der Ozeane und um eine Meeresforscherin. Das sind einige unserer Themen heute im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Die Musik macht die britische Singer-Songwriterin Morgan Harper-Jones von ihrem aktuellen Album Up to the Glass.
Night turns to day, and strength starts to grow from acorns to oak trees. You know I think about you when every wall around me's caving in. It feels like the end of the world, but it's only the start of something. Find me upstream.
Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt nach Südkorea. Am Donnerstag verkündete die Nobelakademie die neue Preisträgerin, die Schriftstellerin Han Kang, die mit ihren 53 Jahren für eine Literaturnobelpreisträgerin noch relativ jung ist. Die Jury zeichnete Han Kang aus für ihre, Zitat, intensive poetische Prosa, die sich historischen Traumata stellt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenbart. International bekannt wurde Han Kang mit dem Roman Die Vegetarierin und man kann sicher sagen, das ist eine ganz eigenwillige literarische Stimme. In den Feuilletons hierzulande wurde die Entscheidung für Han Kang einhellig bejubelt. Anja Höfer fasst einige Reaktionen zusammen.
Genau dafür, für so ein leises, eindringliches, niemals von selbst auftrumpfendes literarisches Werk, wurde einstmals der Nobelpreis erfunden, freut sich Volker Weidermann in der Zeit. Jetzt hört die Welt von ihr, von der südkoreanischen Autorin Han Kang. Und das ist einfach eine phänomenal gute Nachricht. In ihren 5 bislang auf Deutsch erschienenen Romanen unternimmt Han Kang nicht weniger als unsere Normalität, die Gewohnheiten der Welt, in der wir leben, radikal in Frage zu stellen. Das Thema all ihrer Bücher ist die Gewalt. Die Gewalt, die wir einander und die wir den Kreaturen auf diesem Planeten alltäglich antun. Ihr bislang stärkstes Buch, für das sie mit dem Man Booker International Preis ausgezeichnet wurde, ist Die Vegetarierin. Und dieses Buch handelt von der Normalität eines Ehelebens im Südkorea von heute. Doch dann hat die Frau einen Traum. Sie träumt von den gequälten und getöteten Tieren, die die Menschen jeden Tag verspeisen. Sie hört die Schreie, sieht das Blut, fühlt das Leiden. Plötzlich, von einem Moment auf den anderen, und beschließt, ihr Leben zu ändern. Sie reißt noch in der Nacht alles Fleisch aus dem Kühlschrank und wird nie wieder ein Stück Fleisch anrühren. Eigentlich nur ein kleiner Schritt, doch die Grundlage ihrer ehelichen Normalität erodiert. Sie ist nun ein lebender Vorwurf. Es scheint, als rühre sie in den Menschen, mit denen sie nun verkehrt, ein tief verborgenes schlechtes Gewissen an. Richard Kämmerling schreibt in der Welt: Die Vegetarierin, von manchen Kritikern mit Murakami, Kafka und Hemingway verglichen, lädt zu vielfältigen Deutungen ein. Der Roman lässt sich als Parabel lesen über die Unmöglichkeit, menschliches Bewusstsein zu verstehen, als ein Gleichnis von der Inkommensurabilität des Individuellen, das in keiner Interpretation vollständig aufgeht. In der Absurdität des modernen Daseins, das Han Kang hier drastisch vor Augen führte, erkannten sich jedenfalls viele Leserinnen wieder, schreibt die Welt. Han Kang selbst sagte in einem Interview, dass Romane zu schreiben für sie bedeute, Fragen zu stellen. In Die Vegetarierin habe sie sich mit menschlicher Gewalt beschäftigt und mit der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, menschliche Brutalität zurückzuweisen. Sie wollte die Frage stellen, ob wir diese Welt umarmen können, in der sich so viel Gewalt, aber auch so viel Schönheit vermischen.
Writing novels is for me questioning. And in The Vegetarian, I wanted to question on human violence and the possibility or impossibility of rejecting human brutality. And I wanted to question if we can embrace this world, which is mingled with such violence and beauty.
In der FAZ schreibt Andreas Platthaus, die Bücher von Han Kang, die in Korea nach lyrischen Anfängen als Romanautorin Mitte der 90er debütierte, sind Spiegelbilder der koreanischen Nachkriegsgeschichte. Das meint natürlich nach dem Koreakrieg, der die Teilung des Landes festschrieb, worauf sich in Nord- wie Südkorea Diktaturen etablierten. Han Kang ist Südkoreanerin und ihre Generation erlebte in der Jugend noch die letzten Jahre des autoritären Regimes. Das ist Thema in ihrem Roman Menschenwerk, der 2017 auf Deutsch herauskam. In ihm wird an die toten Demonstranten beim sogenannten Gwangju-Aufstand von 1980 erinnert. Und Gwangju ist Han Kangs Heimatstadt. Han Kang blickt in ihren Büchern über die koreanischen Grenzen hinaus und sucht jenseits davon nach Gemeinsamkeiten, soweit die FAZ. Und im Tagesspiegel schreibt Gregor Dotzauer, dass Han Kangs Geschichten oft am Rande eines großen Schweigens angesiedelt sind. Das gilt besonders für die Protagonistin ihres im Februar zuletzt auf Deutsch erschienenen Romans Griechischstunden. Während sie, die verstummte junge Frau, beim Vorlesen in einem Seuler Klassenzimmer keinen Ton über die Lippen bringt, schwindet ihrem Griechischlehrer das Augenlicht. Zwei auf unterschiedliche Weise Traumatisierte, die sich, indem sie nach und nach ihre Geschichten kennenlernen, aufeinander zubewegen. Die Deutschen haben das Privileg, von Han Kangs Literatur auch deswegen einen so lebendigen Eindruck gewinnen zu können, weil sich der meisten Titel die in München lebende Übersetzerin und Verlegerin Ki Yang Lee angenommen hat. Sie hat dieser Prosa einen Klang verliehen, der zu Han Kangs Erfolg hierzulande entschieden beigetragen hat.
Anja Höfer war das mit einer Medienschau zum Literaturnobelpreis für Han Kang. Eine Besprechung des letzten Buches von Han Kang, Griechischstunden, finden Sie auch auf swrkultur.de.
Hey, I know it's late and probably strange to call like this. I told my friends I blocked you and forgotten you exist. I don't know if it's you or familiarity I'm missing. Anyway, I know it's probably not the best idea, but this bed's so wide, I thought it might be nice if you were here to hide up in my room with while the world's so fucking weird. Then you can do what you do best and disappear. I wanna be alone.
Abtauchen in die Welt der Ozeane. Das macht Richard Powers in seinem neuen Roman Das große Spiel, im Original Playground. Powers erzählt von bedrohten Unterwasserwelten, von internationalen Investoren und von Meeresforschung. Der US-Amerikaner hat schon in einigen Romanen naturwissenschaftliche Themen bearbeitet. In Das Echo der Erinnerung zum Beispiel waren das neurowissenschaftliche Fragen oder es ging um biologische Forschung in Die Wurzeln des Lebens. Im neuen Roman setzt Powers die künstlerische Spiegelung der Naturwissenschaften fort. Eine der Hauptfiguren ist eine Pionierin der Ozeanologie. Teile dieses Romans spielen auf einer Insel in Französisch-Polynesien und sie spielen auch unter Wasser. Nils Beinke hat mit Richard Powers gesprochen und er stellt den Roman vor.
Wird die kleine Insel noch einmal zum Spielfeld internationaler Investoren? Vor dieser Frage stehen die 80 Bewohner von Makatea mitten im Pazifischen Ozean. Bis in die 1960er Jahre wurde dort rücksichtslos Phosphat abgebaut. Nun könnte eine Basis für ein gigantisches Wohnprojekt auf dem Meer entstehen. Es kann der Insel einerseits Wohlstand bringen, sie gleichzeitig aber auch tiefgreifend verändern. Die Bewohner sollen über das sogenannte Seasteading, den Bau von schwimmenden Wohn- und Lebensstätten auf dem Meer, abstimmen. Das ist die Rahmenhandlung von Richard Powers Roman »Das große Spiel«.
What do you choose? Do you want the hospital? Do you want the school?
Wofür entscheidest du dich? Für ein Krankenhaus und eine Schule? Für ein komfortableres Leben? Oder möchtest du, dass die Insel sich weiterhin erholt von den Folgen des früheren Rohstoffabbaus? Das ist die politische Herausforderung. Makateas politische Krise ist unsere Krise. Es ist die Frage für den gesamten Globus.
Das Monster Kapitalismus zeigt sich in Richard Powers Roman in verschiedener Gestalt. In den Seasteading-Plänen, in den verlassenen Minen auf der Insel, im Plastikmüll, der an den Stränden von Makatea liegt. Und ebenso in der Welt, aus der Todd Keene, eine der Hauptfiguren, stammt. Er ist ein Pionier der Computertechnologie und mit der Entwicklung von Software stinkreich geworden. An einer unheilbaren Krankheit leidend, diktiert er einer KI die Lebensgeschichte, eine Erzählebene im Roman. Richard Powers sagt, Todd Keene sei in vieler Hinsicht ein alter Ego. Wie er stammt auch diese Figur aus der North Side von Chicago.
Seine Familie ist viel wohlhabender als meine. Wir waren eher Eindringlinge in der North Side. Ich habe mich immer wie ein Spion gefühlt. Wir beide teilen aber auch den frühen Traum, dass wir die Welt unter Wasser erforschen können. Und es gibt eine Verbindung, die mit dem Beginn der digitalen Revolution zusammenhängt. Wie ich war Keene total fasziniert vom Programmieren. Für uns war das eine komplett neue Bedeutung der Welt.
Später studiert Todd Keene wie Richard Powers an der University of Illinois in Downstate. Ebenso Raffi Young, die zweite Hauptfigur. Er ist schwarz und stammt aus dem Süden Chicagos, aus einer prekären Welt. Als kleiner Junge wird er von seinem Vater zum Lesen gedrillt, daraus erwächst aber eine große Liebe zur Literatur. Raffi besucht, keineswegs selbstverständlich für ein Kind seiner Herkunft, eine private katholische Schule und lernt dort Todd kennen. Sie werden Freunde und fanatische Schach- und Go-Spieler. Das große Spiel erzählt auch von der Faszination des Spielens.
In some ways their intellects are very different, Todd.
Vom Intellekt her unterscheiden sie sich in einigen Punkten. Todd tendiert zum Technologischen, er profiliert sich in der Informatik. Raffi ist zuallererst ein Humanist. Es ist auch ein Wettstreit zwischen zwei unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt. Hier die technologische und rationale Ordnung und dort die Welt der Gefühle, der Selbstbeobachtung, der Kunst. Raffi widmet sich dem Irrationalen und Unbewussten.
Die Freundschaft zwischen Raffi und Todd zerbricht eines Tages, das Spiel der beiden geht derweil weiter und führt zu den Seasteading-Plänen. Zwei weitere Figuren und ihre Lebensgeschichten sind mit diesem Duo verbunden. Ina Aruita, Bildhauerin, Raffis Frau, sie und ihre Kinder leben auf Makatea. Und Eveline Beaulieu, seit der Kindheit begeisterte Taucherin. Sie zählt zu den Pionierinnen der Ozeanologie und war an den berühmten Tektite-Forschungsmissionen 1969 und 70 beteiligt.
Wir Menschen leben im kleinsten Teil der Biosphäre. Die Geschichte, deren Teil wir sind seit unvorstellbar langer Zeit, ist zum größten Teil eine Geschichte der Ozeane. Wenn wir wirklich verstehen wollen, was das Leben auf der Erde bedeutet, müssen wir sagen, es ist ein Ozeanplanet.
Eveline Beaulieu lebt 92 Jahre alt auf Makatea. Auch sie soll abstimmen über die Zukunft der Insel. Mit ihrer Geschichte, inspiriert durch die Biografie der amerikanischen Ozeanografin Sylvia Earle, führt Richard Powers seine Leserinnen und Leser hinab in die Tiefe des Meeres, ins Herz der großen Ozeanmaschine, auf die Hauptbühne des Lebens, wie es heißt, in Das große Spiel. Ein vielschichtiger Roman, der daran erinnert, wie beeindruckend dieses Reich unter Wasser ist. Und ebenso daran, dass wir uns sorgen müssen um die Zukunft dieses übergroßen Teils der Erde.
Richard Powers Roman Das große Spiel hat Eva Bonnet übersetzt, erschienen im Penguin Verlag.
I was 15. By a bathroom sink, two confessions you were trusting. I couldn't keep it, and I lost you too. I still regret it, I still dream about you. I don't wanna be like this, but I am. I don't wanna hurt you like this, but I can. In the 19, I knew all your songs. I started writing to get your attention, and when you got sick, I let you bench your dream just to keep you just thinking of me. I don't wanna be like this, but I am. I don't wanna hurt you like this, I can. It's always the same these days, banging on the glass. It still happens, a sweet mess in the air. Banging on the glass like it matters, like it matters.
Wie entsteht ein autoritäres Regime? Wie entwickeln sich politische Macht und Ohnmacht? Und wie kriegt einer die anderen dazu, ihm zu folgen, ja sich ihm zu unterwerfen? Davon erzählt der US-amerikanische Schriftsteller George Saunders in seinem Buch »Die kurze und schreckliche Regentschaft von Phil«. Das ist eine bemerkenswerte, dicht gearbeitete Geschichte des Kultautors George Saunders, die in einem fiktiven, etwas seltsamen Land spielt, und auch die Figuren sind merkwürdig gewesen. Und trotzdem wirkt alles beängstigend vertraut. Das Buch erscheint nächste Woche auf Deutsch und ich spreche jetzt darüber mit SWR-Literaturchef Frank Hertweg. Hallo Frank.
Hallo.
Ja, schon früh beim Lesen dieser übrigens sehr witzig erzählten Geschichte dachte ich, George Saunders, der schreibt ja hier über Donald Trump. Ist das so?
Das ist schön, dass du das gleich sagst. Es ist wirklich eine sehr witzige Geschichte. Ich hatte auch viel Spaß. Und man denkt natürlich wirklich zuerst, hier geht es um Donald Trump. Aber die Erzählung ist schon 2005 in den USA erschienen. Und da hat er eher den Vorwurf bekommen, er hätte sich an George W. Bush abgearbeitet, den ich jetzt gar nicht so sehen würde. Nee, er hatte wirklich da eine seismografische Gabe. Er hat nämlich versucht, einen quasi Herrscher zu beschreiben, der ein komplett verrücktes, entfesseltes, narzisstisches Ego hat und der aus diesem Ego versucht, sozusagen ein anderes Land dann massiv zu attackieren. Und interessanterweise, also man muss diese Länder mal ein bisschen beschreiben. Das eine Land ist das Außenhorner und es umfasst das kleine Land Innenhorner. Und Innenhorner ist sehr, 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 sehr klein. Es hat nämlich 7 Bewohner und 6 davon passen gar nicht rein. Also es passt immer nur eine rein. Es gibt am Anfang vom Buch auch eine kleine Karte, wo man sich das gut vorstellen kann. Und darum gibt es so eine Art Kurzzeitaufenthaltszone und da gehen dann immer die anderen rein. Und dann passiert relativ früh ein Bruch in diesen kleinen Innenhörner. Ein Teil geht verloren und plötzlich passen die dann nicht mehr rein. Und dann taucht einfach eine Figur auf, Phil, das ist, wenn man so will, unsere Donald-Trump-Figur. Und die macht was ganz Fieses, das könnte man fast nennen einen Steuerimperialismus. Er erhebt nämlich Steuern aufgrund dieses zu vielen Aufenthalts in Außenhörner und fordert am Anfang Geld ein, das können sie noch bezahlen. Am zweiten Tag haben sie schon kein Geld mehr. Dann sammelt er Ressourcen ein, also der einzige Baum muss dann gefällt werden. Im nächsten Schritt werden die Kleider eingesammelt. Und so beginnt quasi sein Versuch, dieses kleine Innenhörner auszulöschen. Und das ist das, was Saunders uns erzählt.
Genau, das ist die Geschichte. Also Phil ist einfach eine dieser Figuren und der gelingt es nach und nach, die Macht zu erringen und sich auch die Bewohner von Außenhörner, also seines Landes, gefügig zu machen, um Innerhörner sozusagen zu zerstören. Dieses Gefügigmachen, die laufen ihm ja alle hinterher. Welche Strategien benutzt er?
Das ist, glaube ich, eine der Feinheiten auch in dieser Erzählung. Es sind ganz verschiedene Mechanismen, es sind berühmte Narrative, religiöse Auserwähltheit ist ein Element, das aufgerufen wird. Dann fast schon auch wieder prophetisch von Saunders, die Performance, also die größten Phrasen können mit einer unglaublichen Selbstsicherheit und einer unglaublichen Gewissheit präsentiert werden und werden dadurch glaubhaft. Es gibt die ganz klassische Abwertung der anderen, sie sind Tiere, sie sind Barbaren, wir sind fleißig, die anderen sind faul. Dann gibt es auch wunderbarerweise eine intellektuelle Schelte, weil die Bewohner von Innenhörner haben ja nicht so viel Platz, darum sind sie jetzt nicht so muskulös, aber sie sind sehr schlau und können mathematische Beweise. Das ist natürlich auch wieder negativ bewertet, die sind ja nur Intellektuelle. Es gibt viel Selbstlob für einen selber, also großzügig sind wir sind von bemerkenswerter Intelligenz.
Nationalstolz
und da auch schon wieder ganz wichtig, man muss das immer nur wiederholen, bis es irgendwann geglaubt wird. Und es gibt natürlich auch Gewalt. Er hat zwei so Giganten bei sich und wenn jemand nicht gehorcht, dann gibt es auch auf die Birne. Also es ist sozusagen ein Mechanismus zwischen Verführung und Gewalt. Und einen Punkt können wir vielleicht noch erwähnen, das ist der Opfermythos, den er auch immer aufruft. Phil angeblich tut er immer so, als würden die Innenhörner sie überfallen, aber in Wirklichkeit überfallen sie natürlich die Außenhörner, die Innenhörner. Aber er schafft es dann auch, Ursache und Wirkung zu verdrehen, kommt einem auch sehr bekannt vor.
Die Medien spielen auch eine große Rolle. Jetzt müssen wir aber kurz über diese Figuren sprechen. Was sind das für Wesen? Es ist ja wirklich, die sind ja skurril, weil Menschen sind es nicht.
Nee, das ist also ganz seltsam, ein bisschen auch typisch Saunders. Der macht sich da das Leben auch nicht leicht mit solchen Figuren, die man sich kaum vorstellen kann. Man darf vielleicht darauf verweisen, es gibt Illustrationen im Buch, aber so richtig hundertprozentig helfen sie einem auch nicht, diese Figuren zusammenzusetzen. Sie sind Mischwesen zwischen Technik, zwischen Botanik. Es sind so Art Cyborgs. Es gibt so in der Literatur Franz Kafka, Otradek war so eine Figur, die auch so mechanisch lebendig war. Und in seinem letzten, in seinem Erzählband Tag der Befreiung gibt es ja auch so eine ähnliche Geschichte, wo er quasi
In Saunders Erzählung,
wo er Computerspielfiguren sozusagen in Realmenschen verwandelt. Und warum er das Ganze macht, also ich habe immer das Gefühl, er will damit zeigen, dass diese Figuren was ganz radikal anderes sind zu uns selbst und trotzdem funktioniert es in der Literatur, dass wir sie auf gewisse Art und Weise vermenschlichen. Und das ist natürlich eine tolle Leistung. Wir nehmen die alle als völlig lebendige Individuen wahr, egal wie sie zusammengesetzt sind.
Also man muss vielleicht nochmal sagen, die haben quasi so Pflanzenarme, aber dann eine technische Schaufel. Und bei dem Phil passiert es oft, dass ihm das Gehirn wegrutscht. Das rutscht über so eine Rampe irgendwie auf den Boden, dann kann er nicht mehr richtig reden. Also es ist schon alles ziemlich schräg.
Ja, genau. Das ist so eines der Phil-Probleme. Also Phil hat das große Problem, er war mal in jemanden verliebt aus dem Reich von Innenhörner. Und das ist so eine seiner narzisstischen Kränkungen. Das ist sozusagen, da kommt viel von seiner Wut her, also auch wieder das Thema Narzissmus. Und dann eben sein Hirn kullert immer runter und liegt dann im Graben. Und er redet dann immer weiter.
Ist natürlich auch bitterböse, ne?
Ja, und am Schluss verändert sich, das ist sehr witzig, dann wird, weil er keine Zufuhr mehr hat, beginnt sich dann auch seine Sprache zu verändern und er kann ganz Sätze nicht mehr richtig bilden und so. Und das ist auch sprachlich eine sehr, sehr schöne Stelle, die Saunders da aufruft.
Die Geschichte ist sehr vielschichtig, relativ kurz, 120 Seiten, eine Parabel, würde ich sagen, dicht, dialogreich, pointiert. Am Ende wird Phil demontiert, die alten Wesen verschwinden, Eine göttliche Hand fügt neue Wesen zusammen, die besser und friedlicher zusammenleben wollen. Klingt ja erstmal ganz versöhnlich und zuversichtlich, diese Parabel, aber so leicht entlässt uns Zorn das nicht.
Nee, das muss man wirklich sagen. Man darf auch daran erinnern, die Figuren, also die zwei Orte, sind von Anfang an jetzt nicht so aufgeteilt. Auf der einen Seite sind nur die Sympathischen und auf der anderen Seite sind nur die Bösen. Da achtet er auch drauf. Also auch bei den Außenhonoriten gibt es so Gestalten, die sind ganz positiv. Aber klar, am Ende kommt dieser Schöpfer, das ist ganz seltsam, da kommen zwei Hände aus dem Himmel. Also es ist wirklich wie eine Neuschöpfung der Welt. Und dann benutzt in der neuen Welt jemand das Wort Syntax und jemand anderes. Anderes versteht es nicht. Und dieses Ich verstehe das nicht, das führt schon zu einer ersten wiederum Demütigung. Hey, was nimmt er sich raus, Worte zu benutzen, die wir nicht verstehen. Das heißt, in dieses scheinbar Idyllische gibt es schon wieder einen Riss und wir kennen das aus der Bibel und überall. Die Menschheit zerbricht, es gibt die Sintflut. Man denkt, nach der Sintflut müssten sie doch alle wissen, wie es weitergeht und wie es gut wird. Aber selbst da kommt dann der Riss wieder. Und es ist, glaube ich, doch hat eine gewisse pessimistische Anlage des Ganzen auf jeden Fall.
Und er verweist ja darauf im Nachwort, interessantes Nachwort. Zum einen verweist er darauf, dass es ihm auch darum ging, das Ego in uns allen nochmal zu beschreiben oder wie das Ego in uns funktioniert und doch immer wieder nach Macht strebt, auch im ganz kleinen Privaten. Und zum anderen ist er dann aber doch ganz hoffnungsvoll, weil er auf die Kraft der Literatur vertraut.
Ja, genau. Es gibt eine ganz tolle Metapher. Literatur sei eine freudenspendende Maschine. Das heißt, das Nachdenken und das Beschreiben des Pessimismus, der Dystopie, gibt einem trotzdem einen guten Kick. Und das ist natürlich das Tollste, was Literatur kann.
Die kurze und schreckliche Regentschaft von Phil von George Saunders, übersetzt von Frank Heibert, erscheint nächste Woche im Luchterhand Verlag. Danke, Frank Hertweg, fürs Gespräch.
I found comfort in the company of ghosts, somebody that never gets too close, somebody that makes me feel alone, 'cause it's easy. When chaos always seems to seek me out, it begs the question, am I asking to be found? The second I get up, I miss the ground where it's easy. Easy tiger, don't cry if you all burnt out. Caught on a wire, don't be scared when you get found out. You don't need to see it all to make the art. You don't need to see it all to make a start. You don't need to hide your teeth to bear your heart. These bags were never mine to lug around, and one by one I'm learning how to put them down. Someday soon I know that I'll get out, this won't be me. 'Cause I've watched the leaves fall six times in a row, and daffodils appear outside the same window. I've stayed small watching all the others grow.
Grrm, brainfuck. So hieß der dystopische Roman von Sibylle Berg, der 2019 den Auftakt machte zu einer Trilogie über den drohenden Kollaps unserer Gesellschaft und revolutionäre Maßnahmen dagegen. Im Folgeroman RCE rechnete Sibylle Berg mit dem Kapitalismus ab. Bekannt wurde sie mit düsteren Büchern über zwischenmenschliche Beziehungen und Sibylle Berg ist sicher eine Autorin, die polarisiert, auch wegen ihres Sinns für das Makabre. Manche finden sie genial, andere finden sie gestört. Sibylle Berg ist politisch aktiv. Seit Juni sitzt sie mit Martin Sonneborn für Die Partei im Europäischen Parlament. Sie schreibt außerdem Theaterstücke, Hörspiele, Kolumnen und Gedichte. Gerade ist ihr erster Lyrikband erschienen. Juliane Bergmann hat ihn sich angesehen. Der Titel Try Praying – Gedichte gegen den Weltuntergang.
Ja, Try Praying – Versuch doch zu beten, spottet Sibylle Berg. Es ist sozusagen das Letzte, was wir noch tun können, im Endzeitmodus, den sie seit Jahren schon in ihren Werken nachzeichnet. Klimakatastrophe, Terror, Wirtschaftskrise, digitale Überwachung. Ihre Gebete, dieses Mal Gedichte.
Ein freier Tag, ein leerer Tag, die Straßen, die Häuser tot. Das Leben klein, das Licht zu hell, die Angst so groß. Allein, allein in der Stadt an einem Tag wie feuchte Watte.
Wir kennen das. Bei Frau Berg wird gegähnt, geschuftet, gehasst, gestorben, getötet. In den dunkelsten Farben, die Sprache in petto hat. Mit ihren Figuren hat sie kein Erbarmen. Das ist auch in ihrer Lyrik nicht anders. Da überfährt die Tram die trauernde Witwe. Der Freund wird im Schrank gefesselt.
Nicht, dass er von dem Glück wegrennt.
Oder eine frustrierte Person gibt sich Gewaltfantasien hin.
Ich säble euch die Knie ab. Ich steppe froh auf eurem Darm. Ich presse euch das Gesicht ins Grab, weil ich dann gute Laune hab.
Für ihren fiesen Ton kann man Sibylle Berg lieben. Der hat etwas Schroffes, Echtes, auch erschreckend Welterkennendes. Die erzählerische Wucht, die auf Romanlänge gelingt, funktioniert in ihrer Lyrik allerdings mäßig. Hier fehlt ihr offenbar der Raum, entscheidenden Kontext oder Atmosphäre mitzuliefern, was uns beim Lesen helfen könnte, ihr zu folgen. Vielleicht ist auch das formale Korsett schlichtweg zu eng für sie. Das liest sich wie eine ereignislose Fahrt im Pointenkarussell. Nur manchmal springt ein Funke über, etwa beim Trennungsgedicht.
Der Durst ist nicht mit Tee zu stillen. Wir sitzen fern, dazwischen leer. Da könnte man nicht drüber schwimmen. Wir sind uns keine Insel mehr.
Es sind gescheiterte, durchweg einsame Gestalten, die diese Gedichte bewohnen. Vom abgestumpften Pflegepersonal über ausgebrannte Mitarbeiter digitaler Großkonzerne bis hin zum vergessenen Angelshop-Verkäufer. Einmal bringt Berg es einfach, aber treffend auf den Punkt: Menschen mit dem Menschenmist. Und das könnte eine wunderbare Erkenntnis aus dieser Lektüre sein, im Prinzip ohnehin der Schlüssel zum Werk Sibylle Bergs. Wir alle fühlen uns mitgemeint in diesem Kreis der liebenswerten Loser. Doch die Gedichte lassen einen bedauerlicherweise eher kalt. Und so wirkt der letzte Eintrag, der Hidden Track, dann auch eher wie eine Selbstoffenbarung mit Mittelfinger.
Muss Sieger sein, mit aller Macht. Nicht angerührt, nicht ausgelacht. Auch nicht bedrängt und klein gemacht. Ich werde meinen Körper stählen. Fickt euch ins Knie und gute Nacht.
Die Ausbeute ist mau. Unter den 40 Gedichten sind höchstens eine Handvoll wirklich gelungen. Mitunter sind die Beiträge sprachlich so gar nicht auf Bergs eigentlichem Niveau. Ungelenke Sätze, schiefe Reime, eintöniges Vokabular. Fast könnte man meinen, sie will die Gattung Lyrik als solche ironisieren. Schade eigentlich.
Die Gedichte von Sibylle Berg sind bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Try Praying heißt der Band, Gedichte gegen den Weltuntergang. Und Amelia heißt dieser Song von Morgan Harper Jones, 27 Jahre alte Singer-Songwriterin aus Großbritannien, hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Heart like a dream catcher, she's soothing. Am kommenden Mittwoch beginnt die Frankfurter Buchmesse. Das Gastland ist diesmal Italien. Und schon im Vorfeld gab es einige politische Konflikte. Im Sommer wurde bekannt, dass einer der wichtigsten kritischen Autoren Italiens, Roberto Saviano, nicht in die offizielle Messedelegation des Landes geladen war. Es gab einen Protestbrief von 40 italienischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, der Eingriffe der rechten Regierung unter Giorgia Meloni ins kulturelle Leben anprangerte. Und einige Autoren sagten ihre Beteiligung in Frankfurt ab. Wie ist die Situation jetzt, kurz vor der Messe? Und wie politisch zeigt sich die aktuelle Literatur des Gastlands? Darüber spreche ich jetzt mit der Kritikerin Maike Albart, Expertin für italienische Literatur. Grüße Sie.
Hallo, guten Tag, Frau Brockert.
Ja, Frau Albart, Sie haben die Diskussionen verfolgt, jetzt auch über den Sommer. Wie ist die Stimmung jetzt unter den Autorinnen und Autoren, die den Protestbrief unterzeichnet hatten?
Ich habe den Eindruck, dass die Stimmung dort ganz gut ist, weil sie es ja geschafft haben, eine kleine Reihe zu organisieren, die parallel laufen wird zu den offiziellen Veranstaltungen. Das sind, glaube ich, nur 8 oder 9, aber dort wird auch Roberto Saviano auftreten. Dort wird auch Antonio Scurati auftreten, der ebenfalls nicht eingeladen war und dann von seinem deutschen Verlag nach Frankfurt geholt wurde. Das ist der Schriftsteller, der die Mussolini-Romanreihe M geschrieben hat und der ein großer Experte ist auch für Populismus und der ebenfalls Ärger hatte mit Giorgia Meloni. Also, dass diese Leute kommen und dort auch sein werden, das sorgt natürlich für große Aufmerksamkeit und ich finde, dass die Autorengruppe um Vincenzo Latronico darauf auch durchaus stolz sein kann. Also es bleibt abzuwarten, wie sich das dann insgesamt gestaltet. Aber ich bin eigentlich auch guter Hoffnung, dass alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch auf der offiziellen Bühne sagen werden, was sie denken und ihrer Arbeit nachgehen werden. Und das bedeutet ja immer, dass sie auch kritisch sind. Und darum soll es gehen.
Das wollte ich gerade fragen. Wie regierungstreu oder wie regierungskritisch ist denn jetzt die offizielle Autorendelegation, die nach Frankfurt kommt?
Diese Delegation ist extrem vielfältig. Da sind wirklich alle möglichen Leute vertreten, von Francesca Melandri, die bei uns ja sehr bekannt geworden ist mit ihrem kolonialismuskritischen Roman »Alle außer mir«, oder auch Giulia Caminito, die sind dabei. Jemand wie Ijaba Shego, die somalische Wurzeln hat und auch über den Kolonialismus schreibt und davon in ihrem Roman Cassandra in Mogadischu erzählt. Oder Paolo Rumiz, auch jemand, der diesen Aufruf unterschrieben hat. Und ich denke, man darf auch jetzt nicht sagen, dass diejenigen, die nicht unterschrieben haben, deswegen regierungstreu seien. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern auch sie haben eine politische Haltung, eine Meinung. Und werden die sicherlich auch auf der Bühne in diesen vielen, vielen Veranstaltungen vertreten und die kundtun. Mich überfällt so ein bisschen das Gefühl von einer überwältigenden Fülle bei dem offiziellen Programm, denn es sind 100 Gäste und über 100 Veranstaltungen und das kommt mir so ein bisschen vor wie ein riesiger Minestrone. Also ich kann keine Handschrift erkennen in der Konzeption. Es liegt dann aber an den eingeladenen Gästen und da habe ich sehr große Hoffnung, weil das eben herausragende Köpfe sind und auch Leute, die kein Blatt vor den Mund nehmen, dass es zu sehr guten Diskussionen kommen wird.
Es war ja im Vorfeld so eine der Diskussionen, dass die italienischen Autorinnen und Autoren nur untereinander diskutieren sollten. Das hat sich jetzt offenbar auch erledigt. Roberto Saviano wurde ja dann auch doch noch eingeladen in die Delegation, wollte aber nicht, kommt jetzt auf Einladung seines deutschen Verlags. Was wird sein Thema sein?
Er wird sprechen über die Probleme, die es gibt in sich verändernden Demokratien. Er wird mit Birgit Schönau diskutieren. Er hat ja diesen großen Roman über Falcone geschrieben, den Anti-Mafia-Richter, der umgebracht wurde Anfang der 90er Jahre. Und er ist jemand, der sehr aufmerksam die Situation beobachtet in Italien. Er hat ja, wie übrigens Scurati auch, Ärger mit Giorgia Meloni gehabt. Giorgia Meloni hat Saviano verklagt. Und das ist natürlich schon etwas Außerordentliches, dass eine Ministerpräsidentin eine Privatperson, einen Bürger ihres Landes verklagt. Also das hat es so noch nicht gegeben. Und da scheint es mir auch so zu sein. Das wird zwar darüber berichtet, dass wir das aber noch nicht ernst genug nehmen. Mhm. Die Tatsache, dass sich ein Staat gegen Schriftsteller, deren Aufgabe es nun einmal ist, qua Beruf, auch kritisch auf das zu schauen, was in ihrem Land passiert, sich so anlegt, also den überzieht mit Klagen, das finde ich ist durchaus problematisch. Also Demokratie wird ein Thema sein, ob Demokratien Helden brauchen. Es wird aber auch um Mikrozensur gehen und darum, was die wiederum ausrichten kann. Also solche Dinge werden im Gespräch sein.
Sie hatten eben schon diesen sehr breiten Gastlandauftritt angesprochen unter dem Motto Verwurzelt in der Zukunft. Das spielt auf die reiche Geschichte, Kulturgeschichte Italiens an. Was erwartet uns? Nur mal so ein paar Punkte neben dem, was Sie schon genannt haben.
Ja, ich muss sagen, auch auf dieser Webseite finde ich, dass ein eigentümlicher Zungenschlag herrscht, weil diese Begriffe wie Wurzeln oder der Stolz auf die Vergangenheit so hochgehoben werden, die Herkunft, die Tradition, das hat ungeheuer viel Pathos. Also da kommt zum Beispiel eine Formulierung wie auf die glorreiche Vergangenheit zurückblickend. Und da wird mir auch so ein bisschen schwummrig. Es wird dann aber Veranstaltungen geben, zum Beispiel mit Francesca Melandri, aber auch mit jemandem wie Marco Balzano, das ist ja bei Diogenes vertreten, ein sehr erfolgreicher Autor auch bei uns. Jemand wie Paolo Rumiz, ich habe ihn schon erwähnt, der bei Folio seine Bücher macht, wird auf der Bühne sein. Mario Desiati bei Wagenbach. Also es kommt zu Kombinationen italienischer Schriftsteller untereinander mit deutschen oder italienischen Moderatoren. Und Ginevra Lamberti, die zum ersten Mal auf Deutsch erscheint, wird mit Alice Urtruolo diskutieren über die Situation der Jugend. Also solche Dinge werden vorkommen, aber auch Romance, Kinderbücher und Comics. Graphic Novel ist ja auch ein ganz, ganz zentraler Bestandteil der italienischen Literatur.
Sie beobachten die aktuelle Literatur Italiens intensiv. Können Sie inhaltliche Linien erkennen? Wie politisch ist die?
Sie ist äußerst politisch, finde ich. Caminito habe ich schon erwähnt. Giulia Caminito kommt mit ihrem Debüt, das jetzt erst auf Deutsch erscheint, schon 2016 in Italien herausgekommen. Und da geht es um den italienischen Kolonialismus. Linien, die sich so aus den deutschen Übersetzungen ergeben, sind auf der einen Seite Faschismus und Kolonialismus. Da gibt es etliche Schriftsteller, die dazu Romane publizieren in diesem Herbst. Und es ist immer interessant, auch so eine Verschiebung zu beobachten. Also ein weiteres Thema sind wie immer die italienischen Familien und die Beziehungen zu den Eltern. Da gibt es eine junge Autorin, Marta Barone, die auf Turin schaut und auf die Vergangenheit ihres Vaters, der ein Linksextremist war und auch auf Dinge dann guckt oder Dinge herausfindet, von denen sie gar nichts wusste. Also eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit dem, was die italienische Geschichte auch an sehr düsteren Seiten zu bieten hat. Und diese Düsternis, dass Italien wirklich ein Land ist mit ungeheuren Widersprüchen und Brüchen, das wird sehr, sehr deutlich, ist mein Eindruck.
Zum Schluss noch Ihr ganz persönlicher Lesetipp für uns. Nicht ganz leicht wahrscheinlich bei der Menge an Neuerscheinungen.
Ja, aber ich würde tatsächlich das Buch von Ijaba Shego unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, weil das ein Roman ist über Somalia und Italien und warum Italien doch eine Zuflucht sein kann, selbst wenn das eigene Land eine Kolonialgeschichte hat. Cassandra in Mogadischu heißt dieses Buch.
Vielen Dank, Maike Albart. Am Mittwoch beginnt die Frankfurter Buchmesse. Wir haben schon einmal auf das diesjährige Gastland Italien geblickt. Danke, Frau Albart.
Gerne.
Joshua, you know.
Romane von Thomas Meinecke erzählen keine Geschichte im klassischen Sinn. Handlung und Figuren sind im Hintergrund. Im Vordergrund stehen philosophische, popliterarische, gendertheoretische Exkurse in einer Art literarischem Sampling. Meinecke war Mitherausgeber einer Literaturzeitschrift mit dem schönen Namen Mode und Verzweiflung. Er ist Musiker, DJ, Hörspielautor, hat schon mal den Karl-Tschucker-Preis für Radiokunst des SWR bekommen und er schreibt längere und kürzere Prosa. Jetzt wieder längere. Odenwald heißt sein neuer Roman, der uns in das Städtchen Amorbach führt und in so einige aktuelle Diskurse. Mehr von SWR-Literaturkritiker Carsten Otte.
Malwida und Walter, die von der Erzählstimme zu Beginn des Buchs als zwei Forschende vorgestellt werden, sind nach kurvenreicher Autofahrt durch den badischen, hessischen und bayerischen Odenwald im kleinen Örtchen Amorbach angekommen. Etwas erschöpft sind die beiden, doch längst nicht zu müde, um sich im Vokabular der gehobenen Modesoziologie darüber auszutauschen, was der Unterschied zwischen einem Romper und einem Jumpsuit sei. Kleider- und Körperdiskurse sind in Thomas Meineckes Werk ohnehin sehr wichtig, genau wie lange Zitate aus philosophischen, literarischen oder sonst irgendwie theoretischen Werken. Nach einer kurzen Fotosession in Amorbach wird dann auch Theodor W. Adorno zitiert, für den das Städtchen, das er als kleiner Junge erlebte, zeitlebens ein Sehnsuchtsort blieb.
Trieb ich halbwüchsig allein durch das Städtchen im tiefen Abend, so hörte ich auf dem Kopfsteinpflaster die eigenen Schritte nachhallen. Das Geräusch erkannte ich erst wieder, als ich 1949 aus der amerikanischen Emigration zurückgekehrt, um 2 Uhr nachts durchs nächtliche Paris vom Quai Voltaire in mein Hotel ging. Der Unterschied zwischen Amorbach und Paris ist geringer als der zwischen Paris und New York.
Auch im neuen Roman Odenwald bleibt Thomas Meinecke sich und seinem selbstreflexiven Recherchestil treu. Kaum eine Seite kommt ohne Verweis auf Vergangenes aus, doch oft bleibt der Erkenntnisgewinn gering. Die Ästhetik der Collage, die mal als Avantgarde galt, wirkt hier seltsam altmodisch. Nach wenigen Seiten hat man das Bauprinzip verstanden. Der Mix aus schon mal Gedachtem inklusive Verweisen aufs eigene Werk beginnt bald zu langweilen. Kaum war von Paris und New York die Rede, meldet sich mal wieder zu Wort, die den Autor höchst selbst als Roman und literarische Denkfigur einführt.
Sitzt Thomas denn nun eigentlich endlich mal an seinem Paris-Roman, mit dem er uns seit Jahren in den Ohren liegt? Du weißt schon, das illuminierte Paris als die vorderste Quelle unserer Popmoderne, Charles Baudelaire, seine Ode an eine Passantin, seine Lobrede auf die Schminke, die hehre, beinahe heilige Künstlichkeit, Gemachtheit, logisch, die urban zelebrierte Anonymität, nicht zuletzt durch den aus den USA zugereisten Edgar Allan Poe, der Mann in der Menge, des deutschen Walter Benjamins produktive Lektüre, vor Ort der flaneuristischen Elaborate Baudelaires, dessen Lyrik er schon in Berlin übersetzt hatte.
So zermürbend das ständige Name-Dropping in Meineckes Nichtroman ist, so lieblos werden touristische und kulturhistorische Gegebenheiten abgehakt. Vom Amorbacher Hotel zur Post, in dem Adorno einst logierte, geht es weiter über die lokale Metzgerei Haug bis zum barocken Fürstenschloss, in dem die Adelsfamilie von Leiningen bis heute residiert. Mit einem Verweis auf Wikipedia werden einige Anekdoten aus der Geschichte des Fürstenhauses erzählt. Für den in postkolonialer Analyse versierten Schriftsteller ist es dabei wichtig zu erwähnen, dass Viktor von Leiningen 1842 nach Texas fuhr, um, Zitat, die dortigen Konditionen für eine deutsche Kolonisierung zu erkunden, Zitat Ende. Eine klassische Handlung gibt es in Odenwald nicht, eine Figurenentwicklung auch nicht. Malwida, die eine intellektuelle Sprechpuppe ist, darf ein paar hochtrabende Fragen stellen.
Wenn das Verfahren des Romans in gendertheoretischer Hinsicht nicht subversiv ist, wie ist dann das Kleiderverhalten seiner Figuren zu bewerten?
Die Erzählhaltung dieser Prosa ist auf so modische Weise hyperkorrekt, dass man sich fragt, ob es sich bei Odenwald vielleicht um eine mittelmäßige Parodie der zitierten Theoriefetzen handelt. Malwida und Walter scheinen jedenfalls in einer bizarren Bubble zu leben, in der man grundsätzlich einer und stets der richtigen Meinung ist. So geht es gemeinsam gegen Adorno, der seine Thesen zum Jazz angeblich in, Zitat, gleichsam dialektischer Allianz mit den Nazis formuliert habe. Man mag Adornos zum Teil herablassende Ausführungen Ausführungen zum Jazz nicht folgen. Eine gedankliche Nähe kritischer Theorie mit völkischen Hasstiraden gegen das vermeintlich Entartete herzustellen, ist völlig abwegig. Passend zum intellektuellen Zeitgeist werden in Odenwald allerdings die Thesen der umstrittenen Philosophin Judith Butler gefeiert. Aus deren Gendertheorie meint Thomas Meinecke, die Formprinzipien für die eigene Prosa ableiten zu können.
Da im Butlerschen Ansatz nichts mehr als fixe Konstante des Subjekts gelten kann, weiß sich die Person als Zeichenträger theoretisch auch eigenständig geschlechtlich zu signifizieren und das Biologische hinter sich zu lassen. Statt im heteronormativen Ambivalenzkorsett zu verharren, gilt es, die Identität als Praxis, und zwar als Bezeichnungspraxis Butler, zu begreifen, wie es auch Meinecke zitativ als Methode in seinem Roman Lookalikes operationalisiert.
Statt über Seiten hinweg zitativ zu operationalisieren, wäre es gewiss interessanter gewesen zu erfahren, was Meinecke zu den umstrittenen Ausführungen seines Vorbilds über den mörderischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel zu sagen hat. Butler hatte den genozidalen Feldzug der Terrorgruppe zu einem Akt des palästinensischen Widerstands verklärt und damit weltweit für Diskussionen gesorgt. Odenwald scheint für eine intellektuelle Sekte geschrieben zu sein, für Fans des literarischen Stückwerks, in dem allerlei Häppchen verarbeitet werden, die für den gehobenen Party-Talk bestimmt dienlich sind.
Carsten Otte war das über Thomas Meineckes Roman Odenwald, erscheint jetzt im Surkamp Verlag. Die anderen Titel, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, waren von Richard Powers, Das große Spiel, der Lyrikband von Sibylle Berg, Try Praying, Gedichte gegen den Weltuntergang, und von George Saunders, die Parabel, die kurze und schreckliche Regentschaft von Phil. Und Iggy Abascegus Roman Cassandra in Mogadischu war eine Empfehlung von Maike Albart in unserem Gespräch über das Messegastland Italien. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen. Alle Beiträge finden Sie wie immer auch nochmal auf swrkultur.de und im Lesenswert-Podcast. Hier geht's gleich weiter mit SWR aktuell und dann dem Hörspiel. Die Musik heute im Lesenswert-Magazin kam von der Britin Morgan Harper-Jones von ihrem aktuellen Album Up to the Glass. Ton und Technik Wolfgang Rhein. Ich bin Anja Brockert und wünsche einen schönen Sonntagabend mit SWR Kultur. Tschüss. Silent, bury the feeling. Wish it wasn't.